Voice-Over aus.
Shalom, liebe Geschwister, ich grüße euch zur heutigen Predigt. Wir wollen jetzt zuerst in den Lobpreis gehen und danach in das Wort. Vergebt mir, dass ich...
Thank you.
König kommt. Ich stehe vor ihm und bete an. Der König kommt, der König kommt, der König kommt mit großer Macht. Der König kommt, der König kommt. Ich stehe vor ihm und bete an. Der König kommt, der König kommt, der König kommt mit großer Macht. Ich seh die Herrlichkeit des Herrn und rühme seine Majestät. Ich seh die Herrlichkeit des Herrn, der König kommt mit großer Macht. Der König kommt, er hat gespannt, Halleluja. Der König kommt, der König kommt, der König kommt mit großer Macht. Ich sehe seine Herrlichkeit, mit seiner Kraft will ich befreien. Ich bin bereit, für ihn zu gehen. Der König kommt mit großer Macht. Der König kommt, der König kommt, der König kommt mit großer Macht. Der König kommt, der König kommt, er kommt mit Macht. Halleluja.
Hat seine Hand bewegt, um dich zu
Retter Israels, gib dir dein täglich Brot, dass du nimmer Mangel leidest. Der Hüter Israels, gib dir dein täglich Brot, dass du keinen Mangel leidest. Er hat seine Hand bewegt, dass er dir sein Werke kundtut. Er hat seine Hand bewegt, dass er seine Werke kundtut, dass du sie täglich tust. Er hat seine Hand bewegt, um dir zu helfen. Er hat seine Hand bewegt, trösten in Ewigkeit. Der Hüter Israels, gib dir dein täglich Brot, dass du keine Mangel leidest. Der Hüter Israels, gib dir dein täglich Brot, dass du keinen Mangel leidest. Der Hüter Israels, gib dir dein täglich Brot, dass du keinen Mangel leidest. Der Hüter Israels, gib dir dein täglich Brot, dass Mangel leidest, dass du keine Mangel leidest, dass du keine Mangel leidest, dass du keine Mangel
Shalom, liebe Geschwister, ich grüße euch zur heutigen Predigt. Liebe Geschwister, wir wollen heute ein Wort uns vornehmen. Ich grüße euch erstmal alle. Ein wichtiges Gebetsanliegen von einer Glaubensschwester namens Claudia ist der Mann spurlos verschwunden. Er ging am Samstag in die Berge und wir sollten dafür beten, dass er wohlbehalten zurückkommt, denn es kam Schneegewitter in München und der Mann ist nicht zurückgekommen. Das ist ganz wichtig, dass wir dafür beten. Ich habe heute Morgen die Nachricht bekommen. Es ist ganz wichtig, dass wir dafür beten. Morgen ist Gebet um 14.30 Uhr im Konferenzraum, sowie übermorgen um 14.30 Uhr, sowie jeden Mittwoch und Donnerstag um 20.10 Uhr im WhatsApp-Gruppenanruf. Am Samstag um 14.30 Uhr und im Samstagsgebet um 22 Uhr heute, also am Samstag, weil wir sind in der Sommerzeit. Es ist also sehr wichtig, dass wir darauf achten. Ich möchte vorher, bevor wir jetzt anfangen, beten und möchte dann, ich danke dir, Uta, erstmal für das Wort. Darüber wollte ich heute sprechen. Toll, ne? Wie Gott das wieder so führt. Ich möchte vorher beten. Vater im Himmel, hab Dank dafür, dass du der Herr bist, dass du der König bist, der Herr aller Herren. Und wir sind in deiner Hand geborgen. Herr, sei du jetzt bei uns, dass wir die Zeichen der Zeit erkennen Und ich danke dir, Vater im Himmel, dass du der Herr bist und dass du uns leitest und führst und uns auch weiterbringst. Hab Dank dafür, Vater im Himmel, dass du bei uns bist. In Jesu Namen. Amen. Vater, wir möchten heute über das Wort, ihr habt es heute Morgen schon gelesen, in Offenbarung 3, Vers 20. Ich stehe an deiner Herzenstür und klopfe an. Wer mir aufmacht, zu dem werde ich einkehren und wir werden Mahl halten. Er mit mir und ich mit ihm. Jeder hat dieses Wort schon mal gelesen und jeder hat dieses Wort auch schon mal betrachtet. Bevor das Ende kommt, steht in der Bibel, in Matthäus Kapitel 24, bevor das Ende kommt, ihr werdet von Erdbeben hören und ihr werdet von Hungersnöten hören und von Kriegen. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und eine Nation gegen die andere. Jeder kennt das Wort und ich habe mich damit auseinandergesetzt, was bedeutet es, das Evangelium vom Reich muss der ganzen Welt verkündigt werden, dann erst wird das Ende kommen. Vom Reich. Was bedeutet das? Jeder hat sich irgendwann mal in seinem Leben für Jesus entschieden. Sonst wären wir nicht alle hier zusammen. Und jeder hat die Botschaft anders gehört. Ich habe die Botschaft gehört als Jesus, den liebenden Retter, als den Erlöser, der für mich am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist und meine Sünden an das Holz trug. Ein anderer hat vielleicht das Evangelium gehört als Jesus, den, der kommt mit Macht. Hat vielleicht irgendwas erlebt mit dem Herrn, dass Jesus ihm gezeigt hat, ich bin der Herr. Wieder ein anderer hat Jesus als den Heiland erlebt, bevor er sich entschieden hat. Also kriegt ihr was mit? Als Jesus den Heilenden, war vielleicht schwer krank und hat Jesus erlebt als den, der heilt. Jesus is the healer, sagen die Engländer. Als Jesus den Heiland. Und jetzt wird der Herr verkündet als Jesus der Kommende. Und Jesus kommt nicht mit einer Zartigkeit, vielleicht mit, ja, du könntest ja vielleicht mal zum Thron Gottes kommen, sondern er kommt mit Zeichen. Ihr werdet Zeichen sehen am Himmel und auf der Erde. Die Menschen haben Tausende von Jahren Zeit gehabt, Hunderte von Jahren Zeit gehabt, Jesus als ihren Herrn und Erlöser anzunehmen. Ist euch das eigentlich bewusst? Jesus, der Herr, kommt. Es ist die Frage, wie. Genauso auch wie es für Jeschua, den Sohn Gottes, viele Namen gibt, als Jeschua, der Retter, Jeschua, der Messias, also der Gesalbte, Christos, ja, also der Sohn Gottes ist der Gesalbte, Jeschua, der Heiland, Jeschua, der König und Jeschua, der Liebende. Also Jesus ist in vielen Facetten. Jeschua, der Erlöser, also der, der gekommen ist zu lösen. In dem Moment, als Jesus ans Kreuz gegangen ist, hat er das getan. Jesus, der Erlöser. Und hier sagt Jesus, ich stehe an deiner Herzenstür und klopfe an. Wer mir aufmacht, zu dem werde ich eingehen und wir werden Mahl halten. Ich habe schon mal erzählt, wir waren damals in der Blindenschule in den 80er Jahren, hatten dort Kinderstunde. Kinderstunde, das sah so aus, da waren ein Ehepaar, Karin kennt die, Annette, du kennst die, glaube ich, nur vom Namen. Und dieses Ehepaar hieß Kaldewey. Sie hieß Trudi, eine mütterliche Frau. Sie hat sowas Mütterliches an sich gehabt. Und Wolfgang war der, der mit Autorität gepredigt hat. Und in dieser Kinderstunde war auch eine blinde junge Frau, die hieß Martina Nesterock. Und sie erzählten uns Kindern von Jesus, dass Jesus uns liebt. Und wir hatten eine Lehrerin, die hieß Ursula Kellermann, genauso wie meine Frau Ursula. Die haben es in sich, die Frauen, die Ursula heißen. Ne? Ich kenne viele Ursulas, die gläubig sind. Halleluja. Und der Herr hat diese Frau benutzt. Und wir haben im Musikunterricht immer Lieder gesungen, die mit Gott zu tun hatten. Ich erzähle euch jetzt zwei Begebenheiten, die fielen mir heute Nacht ein. Oder beziehungsweise vorhin, Uta, als ich das getan habe, bin ich dir so dankbar. Weil das genau zu der Zeit war, das war 1981, und davon will ich jetzt erzählen, bevor wir dann in das Eigentliche einsteigen. Aber es passt so dazu, ich stehe an deine Herzenstür und klopfe an. Es war Gründonnerstag. Also Gründonnerstag hatten wir Osterferien, es war also Grünmittwoch, weiß ich noch. Es war also am Mittwoch vor Ostern. Mein Vater hatte sich schon getrennt von meiner Mutter und mein Vater hat eine andere Frau kennengelernt. Und ich musste zu dieser Frau mit hin und ich wollte das eigentlich nicht. Ich wollte bei meiner Mutter bleiben. Aber das ist mir vorhin so hochgekommen. Und wir hatten mehrere Schüler bei uns in der Blindenschule. Und wir hatten einen, der war richtig draufgerischt, der hieß auch Thomas. Und dieser Thomas, der hatte keine Angst, auf Rollschuhe zu gehen, als Vollblinder. Und mit dem Skateboard, also mit 30, 40 Sachen übers Gelände zu ballern. Also andere Leute, der hatte überhaupt keine Angst. Was Sport und sowas betraf, hatte der keine Angst. Und der sprang herum und knallte mit dem Kopf an die Tischkante und es blutete. Und er ging zur Erzieherin und sagte, ach, ich habe ein kleines Loch im Kopf, Sie brauchen keine Angst zu haben. Ich glaube, ich blute ein bisschen und er musste ins Krankenhaus. Und ich und wir waren alle betroffen. Ich weiß, wir waren vier kleine Kinder. Da war Marco Mers dabei, das war auch ein gläubiger Schüler, und da waren noch zwei dabei, ich weiß gar nicht, wer da noch bei war. Und wir sangen, Lord, also Herr, ich möchte reiner werden wie du. Komm in mein Herz, komm in mein Herz, komm in mein Herz. Lord, I want to be like Jesus, come into my heart, into my heart. Jeder kennt den Spiritual. Herr, ich möchte reiner werden. Und wir haben dann noch ein Lied improvisiert, lieber Gott, was weiß ich, haben wir noch irgendwas gesungen, heile Thomas. Und dann haben wir gebetet und haben uns an den Händen gefasst und gebetet. Wir kleinen Kinder, wir waren so 6, vielleicht so 9, 10 Jahre alt waren wir gewesen. Und Thomas kam abends wieder, wurde genäht mit 24 Stichen, weiß ich noch. Und die Erzieher waren da natürlich nicht begeistert. Das ganze Esszimmer war voller Blut. Da ist das passiert. Aber das fiel mir vorhin so ein. So, und wir waren da nun und haben gebetet. Und ich weiß, ich bin zu der Erzieherin hingegangen und habe gesagt, Jesus macht allen Schaden gut. Jesus macht allen Schaden gut. Hab keine Angst. habe ich zu der Erzieherin und habe meine kleinen Ärmchen um die Erzieherin geschlungen. Jesus macht das wieder gut. Und die hat mich groß angeguckt, das weiß ich noch. Und nach den Osterferien bin ich nicht in die Kinderstunde gegangen, weil das Wetter schön war und wir fuhren mit dem Kettka durch die Gegend auf dem Gelände. Und abends bekamen wir ein Punktschriftblatt geschenkt von besagter Martina Nestorok. Auf diesem Punktschriftblatt war eine Papptür, rechts und links, wenn man das Blatt vor sich hielt, war das Blatt mit der Querseite nach oben, mit der Schmalseite. Und unten und oben, also das Blatt war eingerahmt und vor dem Blatt war eine Papptür. Diese Papptür konnte man aufmachen. Die konnte man also aufklappen. Und dann stand, Jesus Christus spricht, ich stehe an deine Herzenstür und klopfe an. Wer mir aufmacht, zu dem werde ich einkehren und wir werden Mahl halten, er mit mir und ich mit ihm. Und unten stand noch OFB, also UFB, Offenbarung, Kapitel, also dann 3-20. Und ich habe mir dann so gedacht, naja, wenn das denn so ist, meine Eltern sind geschieden. Was hat das damit zu tun, dass Jesus an meiner Herzenstür steht und anklopft? Eine Woche später haben wir das Kreuz geschenkt bekommen. Habe ich schon mal erzählt, ein Holzkreuz. Es war so zusammengebunden, so ein Holzkreuz. Das sollte symbolisieren, Jesus hat dich freigemacht. Also die Trudi und der Wolfgang haben versucht, das Evangelium uns so plastisch darzubringen, dass wir es ergreifen konnten. Da war eine andere Schwester. Und weil meine Mutter nicht da war, die hat mich immer in der Kinderstunde in den Arm genommen. Und das fiel mir heute Morgen auf. Und diese Frau hat mich so geliebt, wie ich es gebraucht habe, weil meine Mutter nicht da war. Gott war immer da. Durch verschiedene Leute war der Herr da. Durch die Ursula Kellermann war der Herr da. Er hat an meine Herzenstür geklopft. Und ich weiß, ich war Außenseiter in meiner Familie. Ich war der Loser. Mein Vater hat mich nicht gemocht. Mein Stiefbruder hat er mehr gemocht als wie mich. Und ich war der Stoffel, der Dummkopf, derjenige, mit dem man nichts anfangen konnte. Und 1984 schenkte mir mein Vater zu Weihnachten eine Bibel. Und ich begann, das Wort Gottes zu verschlingen. Trotz, dass ich nicht gläubig war. Hatte ich ein paar Sozialstunden, weil ich einer Mitschülerin wehgetan hatte. Musste ich in der Schreinerei arbeiten. Habe ich Ursula gestern erst erzählt. Warum erzähle ich das? Weil da habe ich das Symbol Jesu abschleifen müssen. Oben kam eine Klammer dran für Papier, nämlich den Fisch. Und plötzlich fiel mir ein, gestern Abend, als ich im Bett lag, der Fisch war schlank, den habe ich so geformt wie ein Iktus, also das Zeichen der Christen. Jesus hat gesprochen. Jesus hat gesprochen. Und er klopfte an meine Herzenstür. Und ich las in der Bibel, ich las im Wort Gottes. Und ich verschlang das Wort. Und Gott sprach zu mir. Ich weiß, einmal waren wir in der Familie. Und da habe ich gesagt, ich lese jetzt im Wort. Meine Stiefgeschwister haben mich ausgelacht. Der redet sowieso nicht mit dir. Sowieso nicht da. Und ich fing an, in der Bibel zu lesen. Zuerst habe ich das Lukas-Evangelium durchgelesen, dann das Matthäus-Evangelium. Plötzlich blieb ich hängen an einem Wort. In Lukas 13, glaube ich. Was die Menschen für großartig halten, das ist in den Augen Gottes ein Greuel. Und ich kann euch noch sagen, wann es war, 1988. Was die Menschen für großartig halten, ist in den Augen Gottes ein Greuel. Und ich bin zu meinem Vater hingegangen und habe gesagt, wie du lebst, das ist in den Augen Gottes ein Greuel. Mein Vater wollte das nicht hören. Ein Jahr später, 1989, entschied ich mich dann für den Herrn. Ich stehe an der Herzenstür und klopfe an. Wer mir aufmacht, zu dem werde ich einkehren und wir werden Mahl halten. Er mit mir und ich mit ihm. Der Herr sagt, wer mir öffnet, zu dem werde ich eingehen. Zu dem werde ich eingehen. Und der Herr macht es. Der Herr tut es. Als ich mich dann entschieden hatte für den Herrn, in dem Jahr 1987 bin ich eine Woche von der Schule verwiesen worden. Das habe ich mal erzählt, weil ich eine Erzieherin zusammengeschlagen hatte. Da war ich ja noch nicht gläubig. Aber ich bin in die Kirche gegangen. Müsst ihr euch mal vorstellen, ich habe Gott gesucht. Und der Herr ist mir nachgegangen. In dem Jahr 1987 wurde ich dann zum ersten Mal in die Baptistengemeinde eingeladen. Und ich ging in die Baptistengemeinde und hörte, dass Jesus der Herr ist. Ich weiß, da gab es auch Schokoladenkuchen mit Schokoladenguss überzogen, weil will ich nicht vergessen. Halleluja. Der Herr wusste, dass ich gerne Kuchen esse. Und solch mit einer Liebe ist mir der Herr begegnet. Und ich habe das vernommen, das Evangelium, habe es aber noch nicht ergriffen. Und eine junge Frau erzählte mir, in der Bibel steht, mir ist gegeben alle Gewalt, wie im Himmel, so auf Erden. Und das erste Lied, das erste Lobpreislied, was ich dann gelernt habe, war, wir sind hier zusammen in Jesu Namen. Jeder kennt das, ne? Wir sind hier zusammen in Jesu Namen. Er sei dem Vater, er sei dem Sohn, er sei dem Heiligen Geist, der in uns wohnt. Jeder kennt den Kanon. War das erste Lobpreislied, was ich selber gespielt habe auf der Gitarre. Ein Jahr später, 1988, da war ich noch nicht gläubig, bekam ich ein Lied, Jesus, du bist mein Felsen, Jesus, du bist mein Hort. 87 habe ich ein Lied bekommen, Herr, schenk mir Liebe, dass ich Liebe geben kann. Ich habe schon gebetet und wisst ihr was? Gott hat mich erhört. Gott hat mich erhört. Gott, der Herr, hat mich erhört. Er hat mir wirklich Liebe gegeben für die Verlorenen. Er hat mir Vergebung gegeben, dass ich anderen vergeben kann. Er ist mein Fels geworden und mein Hort, mein Schutz. Wisst ihr das? Und als ich Jesus aufgenommen hatte, habe ich dann angefangen, oder der Herr hat angefangen, mich laufen zu lehren. Mir hat jemand mal gesagt, ein Pastor hat mir mal gesagt, Thomas, lauf und sei ein Mann. Ich habe das nie verstanden, was er damit meinte. Thomas, lauf und sei ein Mann. Doch der Herr gibt dir die Kraft zu laufen. Halleluja. Dann fällst du hin, der Gerechte fällt 7-mal und steht 77-mal wieder auf. Und du merkst, wenn du aufstehst, dass der Herr dich führt, dass der Herr dich leitet. Gott als der Erlöser klopft an die Herzenstür. Und jetzt wird Gott als der kommende König gefeiert, verkündet, als der, der kommen wird. Und wie wird er verkündigt? Liebe Geschwister, die Verkündigung kann verschieden aussehen. Und wir wollen uns das jetzt mal angucken. Ihr werdet von Erdbeben hören. Mein Freund Matthias Horb, ich habe es am Anfang schon erwähnt, sandte mir einen Bericht. In diesem Bericht stand, dass die Azoren eine Urlaubsregion, und zwar in der Nähe der Stadt Velas, das ist ungefähr von uns, von Deutschland entfernt, 1500 Kilometer. Das ist nicht viel. 1500 Kilometer, das ist vielleicht von hier, wenn man von hier vielleicht bis nach Österreich fährt. Also mit dem Flugzeug ist man da schnell hingeflogen. Und wie es in den Tagen Noahs war, fällt euch was auf? Wird es auch zu den Zeiten des Menschensohnes sein? Die Menschen aßen, tranken, heiraten und waren verheiratet. Und wir haben es letztes Jahr auf La Palmas mitgekriegt. Las Palmas oder La Palma in Spanien, dass der Vulkan ausgebrochen ist. Was haben die Leute gemacht? Ich habe Videos gesehen. Das sind Häuser verbrannt aufgrund der Lavaströme. Andere Leute sind geflohen. Teneriffa ist auch eine Region, wo die Vulkane ein bisschen Rambazamba machen. Und ich habe Videos gesehen, da sind Leute hingegangen in die Kneipen, in die Bars und tranken Cocktails und da waren Männer um halbnackte Mädchen herum. Und vielleicht 600-700 Meter weiter war die leuchtende Lava zu sehen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Die haben da unbeschwert gefeiert, wie es in den Tagen Noahs war, wird es auch zu den Zeiten des Menschensohnes seine Menschen heiraten. Es birgt keine Gefahr. Och, es macht nichts, da fließt ein flüssiger, leuchtender Lavastrom. Och, wir machen erstmal hier ein bisschen Rambazamba. Wir stellen uns dahin und feiern. Und vielleicht haben manche auch das Evangelium dort verkündet, haben gesagt, kehrt um. Tut Buße. Tut Buße. Kehrt um. La Palma, der Ausschweifung, der sexuellen Ausschweifung des Saufens und Fressgelages. Jetzt Portugal, die nächste Urlaubsregion, Schwarmbeben, 4000 Beben in einer Sekunde. Übrigens sind es jetzt 18.000. Ich habe mir heute Morgen die geologischen Daten angeguckt. Und der Boden wölbt sich, aber die Leute sagen, da passiert doch nichts. Ich habe gestern zu jemandem gesagt, zum Nachbarn von mir, Jahwe ist der beste Pyrotechniker. Der macht mal ein bisschen Feuerwerk. Der macht mal ein bisschen Gericht, der macht mal ein bisschen Rambazamba. Der mischt mal das Volk ein bisschen auf. Vielleicht hören die Leute dann. Jehova spricht. Die Leute kriegen es noch nicht mal mit. Ja, und dann haben die gesagt, ja, Thomas, betest du nicht, dass das aufhört? Jetzt kommt's, was ich euch sagen will. Ich will auch gleich noch was von der Ukraine-Krise sagen. Und was ich dann sage, einige Leute werden mich dann vielleicht steinigen. Also haltet euch gut fest. Und einige Leute werden vielleicht sagen, du hast recht. Nehmt das Gute heraus. Aber ich warne euch jetzt schon vor, was ich sagen werde. Und der Nachbar fragte, betest du nicht, dass das aufhört? Ich sage, nein. Ich bete eher, dass es noch zunimmt. Wisst ihr nämlich warum? Epheser 5, Vers 14. Wache auf, der du schläfst, und stehe auf von den Toten. So wird Christus dir leuchten. 2. Mose 15, Vers 26, ich bin der Herr, dein Arzt, Jahwe Rapha. Zweite Chronik 7, Vers 14. Wenn ich eine Pest oder Gilbrand schicke oder meine Hand schwer über dem Land legt und sie mich anrufen werden, von ganzem Herzen werde ich vom Himmel her hören und ich werde sie heilen. Fällt euch was auf? Wenn sie mich von ganzem Herzen anrufen werden, werde ich vom Himmel her hören und ich werde sie heilen. Es ist falsch, dass wir beten, dass es aufhört, sondern wir sollten beten, dass es zunimmt. Durch Erschütterung werden die Leute wach. Jesus hat die Leute lange genug gestreichelt. Und viele sitzen in ihren Sofakissen gekuschelt in den Gemeinden und hören das Evangelium und sagen, ich bin ja gerettet, mir kann nichts passieren. Aber du und ich, wir müssen die Menschen von draußen in die Obhut Gottes ziehen. Du musst den Leuten sagen, Gott ist ein eifersüchtiger Gott, ein eifernder Gott. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Ägypterland geführt hat. Das erste Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis machen, weder am Himmel oder vom Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde und alles, was darin ist. Du sollst den Feiertag deines Gottes heiligen. Du sollst den Namen des Herrn nicht unnütz gebrauchen, denn den wird der Herr nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Du sollst den Namen deines Gottes heiligen. Du sollst deinen Herrn ehren. Und das bedeutet, wir sollen Gott verkünden. Und jetzt gehen wir weiter. Auf den Azoren bebt die Erde. Warum? Die Menschen haben es zu bunt getrieben. Die Menschen haben es zu bunt getrieben. Die Menschen haben gesagt, ich brauche Gott nicht, Gott gibt's nicht. Ich kann machen, was ich will. Ist das nicht so? Schaut doch in die Gemeinden hinein. Da leben die Leute vor den Ehen zusammen, in wilden Ehen. Ach, das war mal vor 2000 Jahren. Mein Stiefbruder hat damals zu mir gesagt, heiraten ist altmodisch, das ist was für Senioren und für Behinderte. Ja, hat mein Halbbruder gesagt. Brauche ich nicht. Weißt du was, dein Glaube, lass mich damit in Ruhe. Ich kann machen, was ich will. Ich kann tun, was ich will. Und das sieht dann so aus, wenn ich das tue, was ich will. Ich kann machen, was ich will. Und ich verdiene mein Geld und Geld regiert die Welt. Und wenn ich das Geld habe, dann kann ich mir dies und jenes kaufen und alles ist gut. Ich kann in Urlaub fahren, kann es krachen lassen. Und so denken viele, viele, viele Menschen. Liebe Geschwister und wenn wir nun auch schauen, Matthäus 25, Vers 6. Hildegard hat immer gebetet, dass unsere Kännchen gefüllt sind mit Öl. Unsere Kännchen. Wie die schlauen Jungfrauen. Unsere Kännchen sind gefüllt mit Öl. Wie füllen wir sie mit Öl? Indem wir hingehen und anfangen, in der Bibel zu lesen, Gemeinschaft mit dem Herrn zu haben, den Herrn der Herrscharen zu suchen und ihm die Ehre zu geben. Und wenn wir nun, Halleluja, und wenn wir nun anfangen, Gott die Ehre zu geben und ihn zu verkünden, dann wird Gott sein Wort bestätigen und du brauchst keine Angst zu haben. Und ich kann euch sagen, Ursula und ich haben gelernt, innerhalb von 2 Jahren Gott zu vertrauen. Wirklich zu vertrauen, ihm zu vertrauen, ihm die Ehre zu geben. Wir haben wirklich gelernt, was es heißt, Gott dem Herrn zu vertrauen. Da ist keiner, der uns das abnimmt. Gott, der Herr, ist König. Und ich danke dem Herrn. Ich danke dem König der Könige. Gott, der Herr, ist gut. Und nun schauet. Die Erde bebt dort auf den Azoren. Und Gott spricht. Und wisst ihr, warum er spricht? Du betest, dass sich Leute für den Herrn entscheiden. Du betest für Erweckung. Richtig? Jetzt stellst du dir Erweckung vielleicht so vor, der Herr kommt hin und nimmt seine Hand und streichelt dir über die Brust und sagt, steh auf. Und fasst zart deine Hand an. So stellst du dir vielleicht Erweckung vor, oder? Habe ich mir nämlich früher so vorgestellt. Ja, Gott ist ja ein lebender Gott. Aber die Menschen hören nicht. Die Menschen hören nicht. Die Menschen nehmen das Wort Gottes nicht wahr. Oder sie hören es und sagen, naja, hat noch Zeit. Ja, das war früher mal so, da hatten wir noch, ja, aber ist halt, wir brauchen das jetzt nicht. Oder? Halleluja, Halleluja. Und Gott, der Herr, fängt an, Gott, der Herr, fängt an, zu sprechen. Du fängst an zu beten und Gott handelt. Bloß anders, als du es erwartest. Wie gesagt, stell dir vor, da liegt jetzt jemand im Bett und du denkst, er nimmt seine zarte Hand und streichelt dir über die Brust. Willst du vielleicht mal aufstehen? Der Tag hat schon begonnen. Und willst du vielleicht nicht mal anfangen zu laufen? 5 Minuten noch, ich drehe mich noch mal um. Und Gott spricht zart und der Mensch hört immer noch nicht. Da muss Gott etwas heftiger werden. Wache auf, der du schläfst. Und er spricht, wache auf, der du schläfst und steh auf von den Toten. Und Gott fängt an. Und wie fängt Gott an? Ganz einfach, er fängt an, indem er heftiger spricht. Die Erde in den Azoren bebt. Und das sollte uns als Zeichen dienen. Der Bräutigam kommt bald. Jetzt dieses bald ist jetzt nicht morgen oder übermorgen, sondern wir wissen halt nicht, wann Jesus kommt, aber wir sollten wissen, an den Zeichen der Zeit sollt ihr erkennen, dass das Ende nahe ist. Und viele erkennen das nicht. Och, wir müssen erst mal beten, dass die Erdbeben auf. Nein! Ihr müsst beten, dass sie zunehmen. Dass die Leute wach werden. Stell dir einen hohen Apfelbaum vor. Einen Apfelbaum, der vielleicht so 8, 9, 10 Meter hoch ist. Und du kommst oben an die Äpfel nicht dran. Die hängen da richtig schön in Reihe und Glied am Baum. Und der Wind kommt und schüttelt den Baum. Was passiert? Die Früchte fallen herunter, richtig? Fallobst. Und habt ihr schon mal einen sicher hängenden Apfel am Baum gesehen? Ich denke ja. Ich habe schon mal gefühlt, der war ziemlich schwer abzupflücken. Und die Menschen leben in Sicherheit. 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 1. Und folgende: Über Zeit und Stunde, Brüder, brauche ich euch nicht zu schreiben, denn ihr wisset selbst, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn die Menschen sagen, Friede und Sicherheit, fällt euch was auf? Wenn die Menschen sagen, Friede und Sicherheit, kommt plötzlich das Verderben über sie, wie die Wehen, und jede Frau wird es mir bestätigen, die Kinder hat, über eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Und jeder, der Kinder gekriegt hat, der wird mir bestätigen, wenn die Frau dann erfahren hat, ich bin schwanger, das ist ja schön und gut, was macht man dann? Dann setzt die Frau sich nicht hin und fliegt auf die Malediven und setzt sich am Palmenstrand hin und sagt, naja, hat Zeit, wird schon irgendwie werden. Sondern, was passiert? Die Frau bereitet sich auf ihre Niederkunft vor. Was bedeutet das? Sie kauft ein Kinderbett. Ich hab keine Kinder, aber ihr werdet es mir bestätigen. Ihr lieben Schwestern, ihr könnt mich dann auch korrigieren, wenn ich was Falsches sage. Man geht zur Vorsorgeuntersuchung, ob alles in Ordnung ist mit dem Kind, richtig? Zur Vorsorgeuntersuchung. Wir müssen auch zur Vorsorgeuntersuchung, ob alles in Ordnung ist zwischen dir und dem Schöpfer. Ob alles in Ordnung ist zwischen dir und dem Schöpfer, müssen wir zur Vorsorgeuntersuchung, richtig? Du musst den Schöpfer suchen und musst sagen, Herr, ist alles in Ordnung zwischen dir und mir. So, und dann zeigt der Ruach HaKodesh dir auf, das musst du noch verändern und dies musst du noch verändern und das. So, und das will ich dir jetzt hinwegnehmen, was dich, wir beten, Herr, nimm hinweg, was dich nicht meint. So, und dann zeigt dir Gott das, richtig? Und jetzt liegt es an uns, das zu tun. Da werden CDGs gemessen. Herztöne vom Kind. Ihr Krankenschwestern, die ihr hier in der Gruppe seid, ihr werdet mir das bestätigen. Wir haben ja eine Ärztin hier auch bei uns in der Gruppe, die kann es mir bestimmt auch sagen, ob das so ist. Unsere gute Mary. So. Und dann, ob die Herztöne, ob zwischen den Herz, den Adern Jesu und uns, unserem Körper, ob die Verbindung zur Nabelschnur, also zum Herrn, ob wir richtig verbunden sind mit dem Himmel. Richtig? Halleluja. So. Wenn wir richtig verbunden sind und wir die richtige Nahrung zu uns nehmen, das bedeutet in der Bibel lesen, wird uns Sachen bewusst. Halleluja. Du liest die Bibel und du fängst an, das Wort Gottes zu studieren. Und dann zeigt der Herr dir, wie gehe ich damit um? Halleluja. Dann fängt die Frau an, man bereitet sich vor, man richtet das Zimmer ein für das Kind. Wickelkommode, Kinderbett, Windeln, Nuckelflaschen und was weiß ich, was da noch alles zugehört. So. Das kauft man dann alles. Die Erstausstattung. Die Erstausstattung, wenn du dich entschieden hast, gibt der Herr dir das schon mit. Die Taufe im Heiligen Geist, Halleluja. Und dann gibt er dir erstmal schon deine Gaben mit. So, die müssen sich aber entfalten, Halleluja. So, und wenn die sich entfaltet haben, deine, die Gaben, so, ich stehe an deiner Herzenstür und klopfe an, jetzt ist Jesus eingekehrt und du fängst an, dich vorzubereiten. So, der, du fängst an, dich vorzubereiten, du fängst an, in der Bibel zu forschen. Und jetzt ist der 9. Monat angebrochen. Der 9. Monat der Schwangerschaft. Da gibt es Vorwehen, habe ich mal gehört. So, das heißt also Vorwehen. Und diese Vorwehen haben wir jetzt. Der Ukraine-Krieg. Oder das, was damit bezeichnet wird. Die Corona-Pandemie war eine Vorwehe. Und dann kommen, ja, auf den Azoren. Da haben wir jetzt 18.000 Schwarmbeben in einer Sekunde. 18.000. Und irgendwann werden es 24.000, irgendwann wird es Peng machen. Dann wird es Pfumpen machen und dann fliegt die Insel auseinander. Aber das muss so kommen. Gott hat es gereicht. Die Leute haben es zu Bund getrieben. Die haben da, ich sag's mal auf Deutsch, rumgehurt, gesoffen, in Völlerei gelebt und was weiß ich, was die noch alles da gemacht haben. In dieser Urlaubsregion. Ich will es nicht wissen. Schweinische Dinge, die Gott missfallen. Und Gott hat gesprochen, vielleicht auch durch Missionare, durch Apostel und Pastoren, ist er hingegangen und hat gesagt, kehrt um, kehrt um, kehrt um, kehrt um, tut Buße, tut Buße, tut Buße, tut Buße, tut Buße, tut Buße. Die Leute kehrten nicht um. Die Leute kehrten nicht um. Der Herr spricht, wie oft wollte ich euch unter meine Flügel sammeln, wie die Henne ihre Küken unter ihre Flügel sammeln. Aber ihr wolltet nicht. Und deshalb wende ich mich von euch ab, bis ihr ruft, gesegnet seid der, der kommt im Namen des Herrn. Gott ruft bis zu einer gewissen Zeit. Und Gericht fängt am Hause Gottes an. Das heißt, wir stellen uns Erweckung so vor, ja, wie ich das schon gesagt habe, er streichelt euch mit der Hand über die Brust. Ah, schön. Wie zart. Das hat Gott vielleicht am Anfang getan. Aber die Leute haben nicht hören wollen. Die Leute haben nicht Gott ernst nehmen wollen. Nein, das haben sie nicht gewollt. Sie haben Gott nicht ernst genommen. Ist das nicht furchtbar? So, also muss Gott heftiger sprechen. Und das tut er durch die Erdbeben. Das tut er durch die Kriege. Er spricht durch die Kriege. Er spricht, kehrt um, tut Buße. Wenn die Leute dann immer noch nicht umkehren, wird Gott noch heftiger sprechen. Gott wird noch heftiger reden. Und dieses heftigere Reden, das kann dann vielleicht durch so einen Vulkanausbruch sein. Das kann durch so einen Ausbruch sein. Und dann, wenn das so ist, das ist unfassbar. Unfassbar. Und wir beten auch, segne die uns, was weiß ich. Du solltest beten, dass sie umkehren, dass noch mehr solcher Katastrophen passieren. Damit die Leute wach werden, damit die Leute aufwachen. Ich kann mich erinnern. Ich habe gearbeitet 2001. Werde ich nie vergessen. Der 11.9. Nee, ja, doch, war, oder 2000 war das. Nee, 2001. Ich habe noch gearbeitet und um 15 Uhr habe ich immer Kaffee getrunken mit meiner Frau. Ich habe unten im Haus gearbeitet, meines ehemaligen Chefs, und oben haben wir dann Kaffee getrunken. Und wir guckten dann immer Barbara Salisch. Jeder kennt das, diese Fernsehshow. Und plötzlich wurde diese Fernsehshow unterbrochen, weil das World Trade Center zusammengebrochen ist, weil die Flugzeuge da reingeballert sind. Und die ganze Welt hielt den Atem an. Könnt ihr euch daran noch erinnern? Die Welt hielt den Atem an. Es war etwas geschehen, womit keiner gerechnet hat. Gebäude, die Zwillingstürme, die hochstanden, wo Leute, wo die Wirtschaftsbosse saßen. Leute, da war Geld. Da war etwas, die Leute saßen dort, haben gearbeitet, haben das getan und die Leute haben gesagt, ja, es birgt keine Gefahr. Richtig? Es birgt keine Gefahr, wird schon alles gut werden. Und da war Geld. Da saßen die Wirtschaftsbosse mit einem Hieb. War die ganze Welt verändert. Das World Trade Center gab es nicht mehr. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Und danach sind die Leute in die Kirchen gerannt. Die haben die Kirchentore eingerannt und sind in die Gemeinden gegangen. Ich weiß, bei uns in der Gemeinde, da stand die Tür offen. Und wir haben gebetet. Wir haben gebetet und ich habe immer jeden Abend um 19 Uhr haben wir gebetet. Wir haben gebetet und haben den Herrn gesucht. Wir haben ihn intensiv gesucht. 3 Wochen später ist man wieder zur Normalität übergegangen. Ist euch das aufgefallen? 3 Wochen später hat keiner mehr darüber geredet. Man ging zur Normalität über. 1 Jahr später war das Gutenberg-Gymnasium. Gut, das wird nicht jeder mitgekriegt haben. Man hat da vielleicht was von gehört. Auch ihr habt davon gehört, von diesem Amoklauf. Man hat auch für die Opfer gebetet. 4 Wochen später war wieder alles normal. Richtig? War wieder alles. Alles war wieder wie als ob nichts wäre. Das nächste schlimme Ereignis, was kam, war 2004. Der Tsunami auf Thailand. Khao Lak, Phuket. Und wenn ihr euch da mal vorstellt, Phuket und Khao Lak, gibt es sogenannte Brothels, wenn ihr wisst, was das ist. Das sind also Hotels, da sind thailändische Mädchen drin und leider gehen da viele deutsche Männer hin, greifen sich irgendein Mädchen und schlafen mit den Mädchen. Das sind keine Bordelle, das sind solche, was weiß ich, ich habe das mal gelesen in so einer Zeitung, in einem Bericht von Klaus Cordon. Der ist auch gläubig und der hilft Leuten in der dritten Welt. Und die Leute gehen und machen da richtig ein auf Sündenbabel. Das heißt, da wird gespielt, da wird gehurt, da wird gesoffen, da wird, was weiß ich, und Gott hat auch vielleicht auch in dieser Region gesprochen. Kehrt um. Keiner macht was, keiner tut was. Und die Leute, die leben in Ausschweifung. Und ich weiß von meinem einen Stiefbruder, der ist in die Karibik geflogen. Der hat gesagt, naja, er hat all inclusive. Ich sage, was ist das? Da hat er mir das erzählt, der hat bezahlt einen Preis, da kann ich so viel saufen, wie ich will. Ich kann so viel saufen bis zum Umfallen und wenn man mich dann ins Hotelzimmer trägt, ist es auch gut. Ich habe gesagt, das ist doch kein Urlaub. Und das erzählte der meiner Frau und mir ganz stolz, dass sie da richtig besoffen waren. Ja, meine Frau, die ist da mit anderen Leuten hin, irgendwie, was weiß ich, wo die hin ist, keine Ahnung. Und war woanders. Und die Frau von ihm war, glaube ich, mit ihren Freundinnen weg. Und mein Stiefbruder hat dann erzählt, er ist dann in die Mädchen gegangen. Und das war doch richtig toller Vergnügungsurlaub. richtig toll. Und ich habe gesagt, du hast zu doll in der unsichtbaren Welt auf den Zeiger gehauen. Irgendwann kommt die bittere Rache und die bittere Erkenntnis, dass das falsch war. Ja, dann wurden wir geschnitten. Und mein Vater hat dann gesagt, in meinem Hause wird nicht von Jesus geredet. In meinem Haus wird nicht von Jesus geredet, wir wollen davon nichts wissen. Wir sind Heiden und das ist gut so, sagte seine Frau. Und meine Frau und ich sind dann weggefahren, damals wohnte mein Vater noch in Königslutter, und brachen den Kontakt komplett ab, weil wir das mit unserem Glauben nicht mehr vereinbaren konnten. Wir konnten keinen Kompromiss mehr damit eingehen und konnten sagen, du kannst nicht am Tisch der Dämonen sitzen und am Tisch des Herrn. 1. Korinther 10, das kannst du nicht machen. Wir sind zwar in der Welt, aber nicht von der Welt. Und Gott spricht. Und der Tsunami kam. Und das Ganze war 2002. Oder 1, weiß ich jetzt nicht mehr. Mein Vater hat mich dann nochmal besucht, 2005. Und dann habe ich mich mit meiner leiblichen Mutter versöhnt. Gott sei Dank. Und zuletzt habe ich meinen Vater bei seiner Silberhochzeit gesehen. Da hat er mich dann eingeladen. Aber ich weiß, ich werde ihn nicht mal wiedersehen. Das ist eine bittere Erkenntnis. Ein bitteres Los. Aber aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Das sagt Jesus, das sagt der Prophet. Aus Ägypten habe ich, du verlässt das Ägypterland. Du gehst da hinaus. Du gehst aus dem Alten hinaus. Siehe, Neues ist geworden. Und weiter sagt der Herr, siehe, ich mache alles neu. Wir stellen uns das so friedlich vor und so sanft vor. Aber jeder, der schon mal eine Geburt erlebt hat, eine Frau, die hat dann Schmerzen. So, und jetzt sind wir also im 9. Monat. Und du bereitest dich vor. Dann kommen die Vorwehen. Dann kommen die Hauptwehen. Und die Hauptwehen tun weh. Jeder wird das, denke ich mal, mehr erklären können. Und so ist es jetzt auch. Das sind jetzt nur die Vorwehen. Dass auf den Azoren die Erde bebt, dass wir jetzt da ein paar Bomben in Russland haben, die da fallen und ein paar, was weiß ich, was da so alles passiert. Das ist zwar nicht schön, aber du sollst wissen, dass du nicht dafür beten sollst, dass es aufhört, sondern dass es weitergeht. Damit die Leute wach werden, damit die wehen, du bist der Geburtshelfer. Weißt du das eigentlich? So, du willst doch, dass Leute gerettet werden. Wenn wir die Sicherheiten wieder zurückbekommen würden, die normalen Sicherheiten, dann würden Millionen von Menschen verloren gehen. Dann würden Millionen von Menschen, und ich sage euch das in Liebe, ich bete dafür, dass die Erdbeben zunehmen. Und ich bete dafür, dass der Herr noch stärker spricht. Da haben mich auch schon Christen angeguckt, ob ich noch ganz dicht unter der Pfeife bin, unterm Lampenschirm. Ob ich noch alle Pfeifen richtig gehört habe. Ich sage ja. Dann schau mal in die Bibel, was da drin steht. Wir sind Wächter auf der Mauer. Was macht ein Wächter? Er ruft. Der Wächter nimmt nicht die Drehorgel und spielt, wie schön ist die Berliner Luft. Wie herrlich ist das Leben. Der Wächter ruft. Und deine Aufgabe ist es zu rufen. Die Leute zur Buße zu rufen. Jona hat auch zur Buße gerufen. Er hat Ninive gepredigt und die Leute sind umgekehrt. Und Jona hat gewartet, dass die Welt untergeht. Aber Jona hat dann das getan, was Gott wollte. Ist das nicht schön? Jona hat das getan. Und er hat Gott, dem Herrn, die Ehre gegeben. Er hat Gott, dem Herrn, die Ehre gegeben. hat Gott dem Herrn gesagt, er hat das getan, was Gott gewollt hat. Und die Leute haben es verstanden und sind umgekehrt. Leider verstehen sie es heute nicht mehr. Sie sagen, sie brauchen Gott nicht. Warum? Wieso soll ich Gott die Ehre geben? Brauche ich nicht. Ich kann machen, was ich will. Und ich kann tun, was ich will. Und ich kann alles machen, was ich brauche. Und wenn ich das mache, dann ist es so. Aber Gott lässt sich nicht spotten. Das, was der Mensch sät, das wird er ernten. Galater 6, Vers 7. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, wird er ernten. Wenn er auf den Geist sät, wird er vom Geist ernten. Wie sieht das aus, indem du das Wort Gottes verkündest? Auch mit der Maßgabe und mit der Gefahr hin, dass man dich vielleicht rausschmeißt aus deiner Familie und sagt, mit dir wollen wir nichts zu tun haben. Du redest nur Stuss. Das hat man schon zu mir gesagt. Dann freu dich und juble. Weil du hast deine Aufgabe erfüllt. Du hast das getan, wozu Gott dich berufen hat. Du hast das gesagt und sie haben die Verdammnis gewählt. Ich sage das jetzt ganz brutal. Sie haben die Hölle gewählt. Sie haben den Teufel sich als Vater erwählt. Indem sie gesagt haben, nö, es wird keine Gefahr. Ich brauche das alles nicht. Ich kann machen, was ich will. Ich kann saufen, ich kann Party machen, ich kann rumhuren. Ist doch alles nicht schlimm. Das wurde schon vor 2000 Jahren gemacht und ich kann machen, was ich will. Ist doch alles nicht so tragisch. Und wenn dann das Gericht Gottes kommt, warum lässt Gott das zu? Weshalb lässt er das zu? Huch, wie ist das furchtbar. Jetzt müssen wir erstmal beten, dass das wieder weggeht, dass die Sanftheit wieder eintritt. Nein, du musst beten, dass es noch heftiger wird, dass die Leute wach werden, dass sie gerettet werden. Und wenn sie alles verlieren, wisst ihr, was ich gebetet habe? Ich wäre froh, Herr, wenn die Vulkane mal alle ausbrechen, dass die Menschen erkennen, sie sind von dir abhängig. Sie sind von dir abhängig. Und wenn sie das nicht verstehen, wie furchtbar ist es. Liebe Geschwister, und darum bete ich wirklich ernsthaft, dass die Sachen noch schlimmer werden, damit die Leute wach werden. Und wenn du auch dadurch vielleicht ein paar Sachen verlierst, dann freue dich, dass dadurch Menschen gerettet werden. Zum Schluss möchte ich euch noch etwas erzählen, damit ihr es besser versteht. Ich bin in der Nähe von Braunschweig. Also in Braunschweig habe ich mit meinem Vater gelebt. Mein Vater war Wagenmeister bei der Deutschen Bahn AG. Oder früher hieß es Eisenbahn. In der DDR hieß es Reichsbahn. Bei uns war es die gute alte Eisenbahn. Und in der Nähe von Braunschweig gibt es Salzgitter. Einige, die in Hildesheim wohnen, wie der Plüschteddy zum Beispiel, kennt Salzgitter. Dort gab es die Stahl-Salzgitter AG. Salzgitter AG. Und mein Vater war in Beddingen. Beddingen liegt in der Nähe von Braunschweig. Dort hat mein Vater Kastenwagen untersucht. Also das waren Züge, die waren vorne offen und da kam Eisenerz hinein. Wer hat schon mal Eisenerz gefühlt? Fühlt sich an wie dickes Mehl. Mein Vater hat es mir mal in die Hand gegeben. Das war das Schönste an meiner Kindheit. Und man hat das Eisen in diesem Sand gefühlt. Und nun wird dieses Zeug mit großen Zügen nach Salzgitter gebracht. Mein Onkel ist schon tot, der hat sich leider tot getrunken, wollte aber auch von Jesus nichts wissen. Leider werde ich ihn auch nicht mehr wiedersehen, weil er in der Hölle ist. Aber der hat in der Stahl-Salzgitter AG gearbeitet. Und da durfte ich mir das mal angucken. Und nun müsst ihr euch vorstellen, es gibt drei Gitter. Unten kommt Koks rein, Koks und Anthrazit. Das ist, ich sage jetzt mal Edelkohle, weil ich jetzt nicht im Fachausdruck sein will. Und dieses Eisenerz wird auf das obere Gitter gelegt. Also das wird reingeschüttet tonnenweise. Und da sind ungefähr 1000 bis 1800 Grad in diesem Ofen. Zuerst fließt die Schlacke runter. Die Schlacke fällt auf das untere Gitter. Also das sind drei Gitter. Die Schlacke löst sich und das obere fällt auch noch mit auf das untere Gitter, aber die Schlacke bleibt auf dem unteren Gitter liegen, auf dem mittleren Gitter. Die Schlacke löst sich und bleibt liegen und das andere wird dünnflüssiger und fließt nach unten. Dann wird dem Eisenerz Krypton hinzugefügt, das ist ein Edelgas, jetzt kommen wir ein bisschen in die Leere rein, damit der Atmosphärendruck und damit es fließfähiger bleibt. Und dann fließt der Stahl, umso tiefer das fließt, fließt der Stahl auf das untere Gitter. Auf das untere Gitter und läuft in sogenannten Kokillen. Das sind also Bolzen, wo das Eisen in Bahnen läuft. Das sieht erst hellrot aus, dann wird es dunkelrot und kühlt ab, wird mit Wasser, mit sterilem Wasser, also mit destilliertem Wasser gekühlt. Und in dem Wasser ist Xenon, weil Xenon ist minus 275 Grad. Nee, 175 mit Lachgas. Lachgas kennt ihr vielleicht von Narkosen her, aber das hat 175 Grad minus. Und durch die Beweglichkeit werden die Kokillen gekühlt, dass die Bolzen dann kalt sind. Dann werden sie gewalzt und so weiter, dass dann halt das dementsprechende Metall rauskommt. Aber ich wollte was anderes dazu sagen. Das heißt, die Schlacke wird gelöst. Und daraus kommt das reine Eisen. Und umso heißer ich das mache, umso härter wird das Eisen. Das heißt also, umso doller erhitzt, und so ist es auch mit unserem Leben. Die Schlacke muss gelöst werden. Die Schlacke unseres Lebens muss weg. Und dann gehen wir durch Pressungen, die uns nicht gefallen, aber Jehova führt uns dorthin durch. Und er gibt uns neue Kraft. Und neuen Mut, dass wir dahin durchgehen. Und der Herr macht das. Halleluja. Der Herr macht das. Gelobt sei der Gott Israels. Und Gott tut das und er führt dich dahin durch. So, und das tut weh. Und die Wehen werden immer heftiger. Und dann platzt die Fruchtblase. Das Fruchtwasser läuft raus. Das heißt, die Hülle, die um dich herum ist, die platzt. Und das, was noch um diese Hülle ist, läuft heraus und es kommt die edle Frucht. Halleluja! Das Endprodukt. Das Endprodukt kommt dann zustande, wenn wir dann in die Ewigkeit eingehen. Dann sind wir vollkommen. Aber, dass wir die anderen in die Vollkommenheit hineinführen, das bedeutet, wir müssen dafür beten, dass die Erschütterungen zunehmen. Und dadurch, dass die Erschütterungen zunehmen, lernst du immer mehr dem Ewigen zu vertrauen, dem ewigen Gott zu vertrauen. Und wenn du dem Ewigen immer mehr vertraust, Halleluja, dann hast du keine Angst. Dann kannst du wirklich das Wort sagen, in der Welt habt ihr Angst, doch seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und ich verstehe viele Christen nicht, die dann sagen, und ich verstehe mich selber nicht, ich bin ja auch nicht viel besser, dass ich vor ein paar Tagen noch vor so manchem Angst hatte, vor manchem Angst hatte. Aber vergessen hatte, dass der Herr da schon alles im Griff hat. Wisst ihr was? Merket euch eins. Gott greift zur rechten Zeit und zum rechten Moment ein. Wenn du es nicht erwartest, greift er ein und er führt dich dadurch. Und dann auf einmal erkennst du, wenn er dich da durchgeführt hat, warum habe ich eigentlich Angst gehabt? Ich habe keine Angst mehr. Gott ist da. Halleluja. Er ist da. Und er führt dich seinen Weg. Und darauf darfst du dich verlassen. Du darfst dich darauf verlassen. Du darfst dich erfreuen daran. Und darum bete ich, dass das nicht aufhört, sondern ich bete natürlich für Bewahrung für die Menschen. Nicht, dass ihr mich falsch versteht. Aber dass die Erschütterung zunehmen, dass die Menschen anfangen zu beten. Und ihr könnt es mir glauben, ich habe letztes Jahr Videos gesehen, als dieser Vulkan da aus dieser Cumbra Vieja, Vieja Cumbra hieß der, als der ausbrach auf der Insel La Palma. Die Leute haben dort gesessen und gesoffen. Da haben sie deutsche Touristen interviewt und haben gesagt, ach, es birgt keine Gefahr. Die Lava leuchtet so schön. Sieht doch schön aus. Und andere Leute haben ihre Existenzen verloren. Und die Leute saßen da, haben da Caipirinha getrunken oder Caipirinha und haben dort gesessen und haben sich da erfreut dran. Und wie schön das alles war und wie gut das alles war. Und haben sich eigentlich keine Gedanken gemacht, dass es vielleicht Gerichte Gottes sein könnten. Warum auch? Und du und ich, wir sind Wächter auf der Mauer. Wir müssen laut rufen. Kehrt um und tut Buße. Kehrt um und tut Buße. Wir dürfen nicht wie im Kegelverein zusammensitzen und uns die Händchen reichen. Und sagen, naja, wird schon alles. Und wir beten, oh, lass uns das Kuschel-Evangelium hören und alles wird gut. Nehmt die Plüschteddys in die Arme. Gott ist die Liebe. Wir haben einen eifersüchtigen Gott. Einen Gott, der eifert um uns. Und der es nicht dulden kann, andere Götter, dass wir andere Götter haben neben ihm. Und Götter kann vielseitig sein. Ich habe Gott gesagt, Herr, nimm hinweg, was dich nicht meint in meinem Leben. Aber du musst damit rechnen, wenn wir so etwas beten, dass Dinge eintreffen, die du nicht vorhersehen kannst. Und der Herr gibt dir die Kraft dazu. Ich stehe an deiner Herzenstür und klopfe an. Wer mir aufmacht, zu dem werde ich einkehren und wir werden Mahl halten. Er mit mir und ich mit ihm. War von einer ehemaligen Schwester von uns das Lieblingswort. Ich stehe an deiner Herzenstür und klopfe an. Die ist schon im oberen Heimatland. 2015 ist sie zum Herrn gegangen. War auch sehr schwer herzkrank. Die ist schon 7 Jahre in der Ewigkeit. Und darf jetzt das sehen, was sie geglaubt hat. Aber diese Frau, sie hieß Rosi und war einsam und allein. Und viele haben gesagt, die ist doch arm. Und sie hat immer gesagt, ich bin nicht arm. Ich habe das Beste. Ich habe das Beste, was mir passieren kann. Ich habe Jesus. Und sie ist in die Fürbitte gegangen. Sie hat einen Dienst getan an den Brüdern und Schwestern. Und sie hat auch mich durchgebetet, wo ich auch nicht gerade freudig gelebt habe vor Gott. Und meine erste Frau hat ihre Freundin angerufen, die hieß Rosi, die waren zusammen. Und die kannten sich. Und Gerda hatte dann die Rosi angerufen und hat gesagt, bete, mein Mann macht wieder Blödsinn, der macht wieder Sachen, die überhaupt nicht gut sind. Die beiden Frauen haben gebetet. Sie haben gebetet. Sie haben das getan. Und Gott hat mich dann in die Tiefen hineingeführt. Und jetzt bin ich dort, wo ich bin. bin mit meiner lieben Ursula verheiratet und Ursula ist besser als meine erste Frau. Meine erste Frau hat mich reif gebetet. So, die hat im Grunde genommen die Frucht reif gebetet. Dass die Frucht reif ist. So, sie hat das nicht mehr erleben dürfen. Sie hat einige Sachen erlebt, aber sie konnte das nicht mehr erleben. Oder sie. Aber sie hat ihre Aufgabe erfüllt. Und genauso musst du und ich unsere Aufgabe erfüllen. Wir sind Wächter auf der Mauer und wir sind Rufer in der Wüste. Wir ebnen den Herrn die Bahn. Und du und ich, wir sind dazu berufen, zu sagen, kehrt um. Und wenn die Leute nicht umkehren, muss Gott heftiger sprechen. Und Gott spricht, so wie der Hochofen, wie ich das beschrieben habe mit diesem Sand und dem Stahl. Filigraner ist Glas. Der Glassand kommt in Häfen. Das heißt wirklich so, das sind Häfen. Und dann wird das angezündet, das Feuer. Und dadurch, dass der Sand schmilzt, fließt das Glas raus, viskosisch, und der Sand oder das, was da oben drin ist, der Sand, bleibt dickflüssig. Und dann hast du das reine, kristallklare Glas. Und das wird geblasen, das Glas. Vielleicht habt ihr schon mal Glasbläser gesehen. Und die Filigranarbeit beginnt. Und dann ist es filigran, das Glas. Und dann wundert man sich, dass man so schöne Weingläser hat oder Bierkelche hat, Biertulpen oder wie die heißen. Und so ist es durch das Feuer. Durch das Feuer des Ruach HaKodesh wird hinweggenommen, was ich nicht meine, die Schlacke. Und heraus kommt das kristallklare Gefäß, welches der Herr füllen kann mit dem er es füllen möchte. Und er kann dich dann gebrauchen. Darum steht auch im Hebräerbrief heute, wenn ihr seine Stimme höret, verhärtet eure Herzen nicht. Sagt schon Paulus. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Und weiter kann man sagen, ich klopfe an deine Herzenstür. Ich stehe an deiner Herzenstür und klopfe an. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis. Und wer mir öffnet, zu dem werde ich einkehren und wir werden Mahl halten. Lass uns, wenn er klopft, ihm die Tür öffnen. Denn der Herr spricht in Matthäus 7, Vers 7, wer anklopft, dem wird geöffnet werden. Das heißt, Jesus sagt es auch umgekehrt, wenn du anklopfst beim Herrn, wird er dir öffnen. Lasst uns wirklich dafür beten, dass die Erschütterungen zunehmen, damit Erweckung fließen kann, damit die Gnadenströme fließen können, damit Menschen gerettet werden, damit Menschen gezogen werden in die Gegenwart. Lasst uns Seelen ziehen in das Reich Gottes. Lasst uns Menschenfischer sein, die Netze ziehen. Und seid nicht hemmungslos, seid nicht gehemmt und seid nicht gehemmt und sagt, ach, das kann man nicht beten, das ist schlimm. Wir müssen dafür beten, damit das aufhört. Nein, du musst beten, dass es zunimmt, damit die Menschen gerettet werden. Wie ein Sieb, was du schüttelst. Die Hausfrau kann es vielleicht verstehen. Was machst du? Du nimmst das Sieb, packst das Mehl hinein und siebst es durch, damit das, was im Mehl drin ist, in dem Sieb liegen bleibt und nur das feine Mehl in der Schüssel ist. Richtig? So ist es doch. Und wenn du das mehrfach siebst, wird es immer feiner. Richtig? Und so sollen wir auch durch das Sieb Gottes, damit das, was da nicht hingehört in unser Leben, herausgesiebt wird, herausgespült wird, damit du rein, vollkommen vor ihm stehst, damit er durch dich wirken kann, damit er dich gebrauchen kann. Lass dich also gebrauchen vom Herrn. Wir wollen auch für Christian Geiges beten. Er hat Corona, die ganze Familie. Das ist der Bruder aus Hildesheim. Er ist auch mit bei uns in der Gruppe. Und sein Trommelfell ist aufgebläht. Wir sollen auch für ihn beten, damit er wieder gesund wird. Drum lasst uns also wirklich auch, ja, ihm die Ehre geben. Ich will zum Schluss noch beten. Und ich will dich einladen, mit mir zusammen den Herrn zu verkünden. Betet am 9. April, ist ein Einsatz in Hildesheim vor der Galeria Kaufhof, wieder von den Evangeliumschristen in Hildesheim. Und am 23.04. ist in Göttingen ein Straßeneinsatz, auch von den Evangeliumschristen in Hildesheim. Betet auch dafür, dass Menschen für das Evangelium gewonnen werden. Ich will euch einladen, jetzt auch mit mir zusammen das Wort Gottes zu verkünden, dass wir die Charismen ausleben, die Gnadengaben ausleben, die der Herr uns gegeben. Ich will euch ermutigen. Danke dir, Diana, dass du jeden Morgen das Morgengebet dort hinein postest oder auch andere Sachen. Auch Uta immer mit dem Wort und Kai mit den Worten. Wir wollen danken, dass der Herr es macht. Wer sich mit einstimmen will in das Gebet, kann sich gerne mit einstimmen. Vater im Himmel, ich entscheide mich, für dich bereit zu sein, zu gehen. Ich entscheide mich, Herr Jesus, dein Wort zu verkünden, dass du bald wiederkommst. Herr, ich will für dich als Werkzeug dienen, dass du mich gebrauchst und dass du mich so gebrauchst, wie du es möchtest, Herr. Dass ich bereit bin, das zu tun, was du willst. Und dass dein Wille offenbar wird in meiner Umgebung. Dass meine Nachbarn und Umwelt erkennt, dass du den Sohn gesandt hast. Dass ich Licht bin. Und dass das Licht getragen wird in die Finsternis. Dass Menschen gezogen werden in das Reich deines Sohnes. Herr, ich will bereit sein, dass du das tust durch mich, was du tun möchtest. Ruach HaKodesh, entfalte die Gaben. Und ich will bereit sein, das zu tun, wozu du mich gesandt hast. Ehre sei dir, Vater, Ehre sei dir, Yeshua HaMashiach und Ruach HaKodesh. Dir sei Lob und Ehre in Ewigkeit. Amen. So segne und behüte euch der lebendige Gott. Und es grüßt euer Bruder Thomas. Seid gesegnet. Shalom.
Voice over ein. 15 anhalten. Taste.